Am darauffolgenden Morgen meldete Bill sich ab, weil er sich mal ein bisschen umschauen wollte, wie er sich ausdrückte. Joshua achtete darauf, dass er ein Handy dabei hatte, um sich abholen zu lassen, falls er unpässlich wurde. Als Thomas aufkreuzte, um Joshua, Helen und Dan zu Dans zukünftiger Schule zu fahren, war Bill bereits fort. Die Schule lag in einem anderen Stadtknoten namens Downtown Seven, auf der anderen Seite dieser kompliziert angelegten Siedlung. Also stiegen sie wieder in Thomas' Buggy und fuhren einmal quer durch die Stadt. Seit Joshua zum letzten Mal hier gewesen war, hatte sich die Stadt sehr ausgebreitet. Valhalla war auf dem Reißbrett entworfen und sollte von Anfang an mehr sein als einfach nur eine weitere Stadt. Schon ihr Grundriss sah auf attraktive Weise anders aus. Er bestand aus sechseckigen Parzellen, die sich ausgehend vom Südufer des amerikanischen Meeres dieser Welt immer tiefer in den jungfräulichen Wald hineinfraßen. Auf vielen Häusern glitzerte Solarfarbe, auf anderen wuchsen Gras und andere Pflanzen und bildeten eine natürliche Bedachung. Überall dort, wo sich der Blick nach Norden öffnete, sah Joshua das Meer. Einen geradezu silbrigen Horizont. Die Küste lag in etwa auf dem gleichen Breitengrad wie Datum Chicago. In Ufernähe kam Joshua die Stadt irgendwie älter vor, wie ein Widerhall aus einer längst vergangenen maritimen Vergangenheit Amerikas. Inzwischen gab es dort einen ansehnlichen Hafen, fast ausschließlich hölzerne Häuser und Lagerhallen und Bootswerften. Sogar so etwas wie eine Seemannskirche gab es. Er vermutete, dass sich in der Kapelle bereits einige Gedenksteine für die auf dieser Variante des amerikanischen Meeres Vermissten befanden, Steine ohne Gräber und Knochen darunter. Weiter draußen sah er Anleger, Stege und Molen. Auf dem Meer selbst verkehrten Schiffe, graue Schatten, einige mechanisch angetrieben, die meisten wahrscheinlich mit Kohle befeuert, aber es gab auch viele Segelschiffe, die wie Rekonstruktionen oder Museumsstücke aussahen. Auf diesem neuen Ozean arbeiteten die Seeleute mit Netzen und Ruten. Sie jagten gewaltige schwimmende Reptilien, eine Art Plesiosaurus, und schmückten ihre Schiffe mit den riesigen Kiefern und Rückenwirbeln. Wie die Walfänger des 18. und 19. Jahrhunderts auf der Datum studierten diese Seefahrer ihre Welten mit einer Akribie, die jede wissenschaftliche Forschungsarbeit in den Schatten stellte. Und sie verbanden die weit verstreuten, stetig wachsenden Siedlungen rings um die Küsten der wechselwärtigen amerikanischen Meere miteinander. Sie waren zwar keine Walfänger, denn hier gab es keine Wale, aber Joshua wollte unbedingt noch Zeit finden, um sich das alles mit Dan gemeinsam anzusehen. Dabei könnten sie auch gleich über Moby Dick reden. Und jedes Mal, wenn sie den zum Binnenland hin ausgerichteten Rand der Stadt erblickten, bemerkte die kleine Reisegruppe etwas auf seine banale Weise noch viel Seltsameres. Der äußere Stadtrand mitsamt seinen Fabriken und Schmieden grenzte direkt an den zurückgedrängten Wald oder die teilweise entwässerten Sumpf- und Moorlandschaften. Nirgendwo gab es Felder, nirgendwo graste Vieh. Kein kultivierter Grashalm wuchs außerhalb der Stadtgrenze. Valhalla war eine Stadt ohne landwirtschaftliches Hinterland. Joshua kannte die Theorie hinter Valhalla. Zum Teil war sie eine Reaktion dieser Generation auf die Herausforderung des endlosen Platzangebotes der langen Erde. Am Wechseltag hatte sich die Menschheit, jedenfalls die meisten derjenigen, die, anders als Sally und ihre Familie, nicht längst davon wussten, aufgemacht, um sich jenseits einer Erde auszubreiten, die selbst nur einen Durchmesser von 8000 Meilen hatte und eine Oberfläche, neben der eine Dyson-Sphäre wie ein Tischtennisball aussah. Wie sie da draußen lebten, hing allein von den jeweiligen Vorlieben, der Ausbildung und Begabung ab. Einige pendelten zwischen der Datum und den nahen Erden hin und her und versuchten lediglich, ein bisschen mehr Platz und etwas mehr Einkommen zu ergattern. Andere, wie Helens Familie, die Greens, schlossen sich einem Trek in die Wildnis der langen Erde an und bauten dort neue Siedlungen auf, als wollten sie die koloniale Geschichte Amerikas in einem unendlichen wilden Westen wiederholen. Und wieder andere machten sich einfach in den unerschöpflichen Reichtum der langen Erde auf, die von Thomas beschriebenen Streuner. Das war alles schön und gut, bis man eines Tages eine Wurzelbehandlung brauchte oder der E-Book-Reader kaputt ging oder man sich fragte, ob die Kinder jemals mehr lernen würden, als einen Acker zu pflügen und ein Kaninchen in die Falle zu locken. Oder man einfach die Nase von den Stechmücken voll hatte. Oder, verdammt noch eins, einfach mal wieder richtig einkaufen gehen wollte. Zu diesem Zeitpunkt kehrten manche Leute wieder zur Datum oder auf die überfüllten nahen Erden zurück. Valhalla bot eine andere Möglichkeit. Hier in den Megas, der fernen, langen Erde, entstand eine völlig neue Stadt, eingestellt auf den Lebensstil der langen Erde. Das bedeutete, sie wurde von Streunern, nicht von Bauern versorgt. Ähnliches hatte es in der Menschheitsgeschichte bereits gegeben, überall auf der Datum. Mit viel Zeit und in einem geeigneten Umfeld hatten Jäger- und Sammlerpopulationen erstaunliche Leistungen vollbracht und komplexe Gesellschaften entwickelt. Bei Watson Break in Louisiana hatten nomadische Ureinwohner Nordamerikas vor 5000 Jahren beeindruckende Konstruktionen aus Erdwällen errichtet. In Valhalla wurde dieses Prinzip einfach auf ein neues, modernes und konsequenter entwickeltes Niveau gebracht. Zufällig kam der Direktor der Schule, Jacques Montacute, gleich auf das Thema Stadtentwicklung zu sprechen, als er Dan und seine Familie zu einem ersten Gespräch in sein Büro führte.